Lieber Thai, liebe Sangha, heute ist Samstag, der 19. März 2016 und wir haben uns versammelt zu einem Tag der Achtsamkeit in Johanneskirchen. Mein Thema ist, wer bin ich? Ich bin vor ungefähr 2 Jahren hier schon mal gesessen, da habe ich was erzählt über den Sinn des Lebens und zum Schluss habe ich da geschlossen mit einem Satz von Ramana Maharshi. Und das war eben, wer bin ich? Und das hat mich seitdem sehr beschäftigt. Ich habe viel damit geübt und möchte euch jetzt so die Ergebnisse teilen oder die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Ja, das heißt natürlich auch, das, was ich erzähle, das ist jetzt keine, sagen wir, philosophische Abhandlung oder das könnte in Stein gemeißelt werden, sondern das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen. Und speziell war das für mich damals ein sehr wichtiges Thema, weil jemand, also eine mir sehr nahestehende Person, viele von euch kennen sie, ist damals in die psychiatrische Klinik eingewiesen worden und die Diagnose oder das Symptom war Verfolgungswahn. Es war aber ganz, ganz schlimm, er hat sehr große Angst gehabt und ja, das war eben der Grund. Und wie ich dann einmal bei der Psychologin war, da gab es so eine Sprechstunde, wo ich mich mit ihr unterhalten konnte, hat sie eben erzählt, dass durch den Konsum von Cannabis hätte sich das Ich aufgelöst. Und ja, das hat eben diesen grausamen Effekt. Unter anderem die Stimmen, die man so normal immer wieder in seinem Kopf hört, wenn sich dann bei diesen Menschen das Ich auflöst, weiß man nicht mehr, dass das die eigenen Stimmen sind, sondern man meint, da wäre irgendwo außen wären Stimmen und man sieht aber niemand. Und das muss eine ganz grausame Angst sein. Ja, und ich habe ja damals schon viele Jahre praktiziert und viele Bücher über Zen gelesen und auch von Thai. Und eins der Dharma-Siegel von Buddhas Lehre ist ja auch das Nicht-Selbst. Überall heißt, es gibt gar kein Selbst. Und wenn man doch meint, es gäbe eines, dann liest man an vielen Stellen, muss man alles tun, um das Selbst loszuwerden. Also so, als wäre das Selbst was ganz was Schlimmes und bloß weg damit. Drop your ego, sagen die manchen auch. Ja, und das war für mich also ein absoluter Widerspruch. Einmal muss ich sehen, wie dieser Mensch da leidet, weil sich das Ich aufgelöst hat. Und andererseits wäre das eine Lehre, die sagt, ich soll genau dieses versuchen. Also das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und habe ich gesagt, der Sache möchte ich auf den Grund gehen. Ja, einmal natürlich war für mich so der Ausgangspunkt die Frage von Ramana Maharshi. Die habe ich selber immer wieder so als Korn unter anderem verwendet und habe aber gemerkt auch, das hat schon mal 2 positive Effekte auf mich selber. Und das eine ist, wenn so die Gedankenschleifen so immer wieder im Kreis kreisen, ich leide und warum ist das so schlimm und immer wieder so rum. Und in dem Moment, wenn ich mich gefragt habe, wer bin ich? Wer ist es, der da so leidet? Dann war das oft wie so eine Stopptaste. So als wenn diese Schleife, dass sich ertappt fühlt, ups, jetzt aber ruhig halten. Also es war ganz erstaunlich. Und der zweite positive Effekt war dann auch, dass das oft so einen Perspektivenwechsel gebracht hat. Wenn ich so drin war in meinem Leiden und warum geht's diesen Menschen so schlecht und warum muss das mir passieren oder was auch immer und es immer wieder so geht und ich stelle mir dann die Frage, wer ist es, der leidet, dann ist es sowas wie ein Perspektivwechsel. Also ich bin da wie so aus mir rausgegangen und habe mich dann so von außen gesehen. Und das hat auch schon mal sehr gut getan. Ja, das war mir aber nicht genug. Also ich wollte der Sache noch mehr auf den Grund gehen. Und wir sind ja hier schließlich Schüler vom Thai. Drum habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal nach in den Büchern von Thai, was er denn so dazu schreibt. Ja, und da bin ich auch fündig geworden, habe ich einige Juwelen da und Schätze entdeckt in diesen Büchern. Und ich habe jetzt drei davon mitgebracht. Und aus denen möchte ich jetzt teilweise zitieren und da die Schätze mit euch teilen. Ja, vielleicht hören wir zu Anfang nochmal eine Glocke. Ja, für mich sind ja so Bücher wie eine Schatzkiste. Anstatt Juwelen und Gold ist wertvolles Wissen und Erkenntnisse drin gespeichert. Und ja, die erste Schatzkiste ist dieses Buch von Thay, Der Schlüssel zum Zen. Ein relativ altes Buch, gibt es auch nur noch gebraucht im Handel, aber es gibt durchaus noch Exemplare. Und es war für mich damals schon, wie ich es das erste Mal gelesen habe, wie so ein Augenöffner. Und jetzt habe ich natürlich speziell reingeschaut, was steht da so zum Thema Ich drin. Ja, so guckt es aus. Ja, zum Ich ist ja einmal zu sagen, das Wort Ich ist ja ein deutsches Wort und das ist ja mindestens ein- oder zweimal übersetzt worden. Und da habe ich vorher auch schon mal Wikipedia mal nachgeschaut, was war eigentlich zu Buddhas Zeiten. Und dieses Dharma-Siegel von Buddha heißt ja auch Anatman. Also nicht ich ist ja nur die Übersetzung, aber Anatman ist ja das Wort vom Buddha. Und wenn man in Wikipedia nachschaut, kann man eben die folgende Definition lesen. Was ist überhaupt Atman erstmal? Weil An heißt ja immer nicht Atman. Und Atman ist Sanskrit, in Pali Atta, ursprünglich Lebenshauch, Atem, ist ein Begriff aus der indischen Philosophie. Er bezeichnet das individuelle Selbst, die unzerstörbare, ewige Essenz des Geistes und wird häufig als Seele übersetzt. Also da auch schon, dass das Wort Seele ist nur eine Übersetzung und Atman ist eben der Begriff, ich sage mal salopp, aus Buddhas Zeiten. Ja, und da stecken zwei Sachen drin. Das eine ist, dass es unzerstörbar ist und an anderer Stelle heißt es auch noch genauer, dass es immer gleich ist. Also egal, was man wahrnimmt, was man tut und wie man sich weiterentwickelt, also dieses Atman ist immer unveränderlich. Und das Zweite eben ewig, das ist irgendwann einmal heißt so von diesem göttlichen Ur-Atman oder vom Brahma abgetrennt worden, wie ein Lichtstrahl heißt es auch so. Und es bleibt dann so lange, durch viele Wiedergeburten bleibt es immer gleich, bis es sich ganz zum Schluss wieder vereinigen würde. Aber wohlgemerkt, das ist die Definition aus der indischen Philosophie. Also das zu Zeiten von Buddha aktuell war. Und da ist Buddha eben ja, auf den Plan gekommen, mit dem Wissen hat er meditiert und ist dann eben zu dem gegenteiligen, zu der gegenteiligen Einsicht gekommen bei seiner Erleuchtung. Er hat eben festgestellt, es gibt kein Atman. Anatman heißt es dann. Ja, und hier schreibt Thay eben auf Seite 43 zum Beispiel, weil alle Dinge sich unablässig verändern, können sie ihre Identität nicht erhalten. Und auf Seite 45, da beschreibt er dann das Intersein. Da geht es quasi darum, dass Buddha erkannt hat, dass eben dieses, ja, dass nichts unabhängig ist von anderen, also auch das Atman oder ein Atman gar nicht unabhängig sein kann. sondern so, er hat da dieses Beispiel, dieses berühmte vom Tisch, oder man könnte auch dieses Pult hier nehmen. Das ist aus Holz, das ist von einem Schreiner gemacht worden, der Karl-Heinz hat es mal repariert. Dann war ein Baum ursprünglich drin, das Holz kommt von einem Baum, der hat Sonne und Regen abgekriegt. Und es gab den Waldarbeiter, es gab die Vögel in dem Baum, die Pilze in der Erde. Und wenn man das so weiter verfolgt, also sieht man dann im Endeffekt das ganze Weltall in diesem einen Pult drin. Und ich verwende es jetzt dazu, um hier ein paar Papierzettel abzulegen. Ja, das heißt also auch, dieser Pult, der hat jetzt kein eigenständiges Selbst. Und genauso wenig hat der Buddha erkannt, dass auch wir Menschen eben kein, ja, und hier muss man jetzt Obacht geben, also ich sage dann lieber kein unveränderliches und unabhängiges Atman haben. Weil die deutschen Begriffe führen, finde ich, eher zur Verwirrung. Oder positiv formuliere ich das ja immer gern. Ich würde es eben so sagen, es gibt sehr wohl ein Selbst, es gibt sehr wohl ein Ich, aber es verändert sich laufend und ist eben abhängig von vielen Einflüssen. Ja, und was mir hier auch noch so gefällt an Thay in dem Buch, er begründet dann auch so schön, warum man manchmal oder warum Buddha oft so drastische Formulierungen braucht. Und da schreibt er hier auf Seite 43, ich habe es mir abnotiert, dass ich nicht so viel suchen muss. Er schreibt, im Buddhismus werden oft drastische Methoden gebraucht, um eingeschliffene Gewohnheiten und Vorurteile auszumerzen. Besonders im Zen. Und unsere Praxis gehört ja zum Zen. Der Buddha benutzte den Begriff Anatman, in Klammern nicht selbst, um zu bestürzen. Also heutzutage würde man auch quasi sagen, um zu schockieren. Er wollte eben die Leute, die damals so in ihrem Glauben drin waren, in ihrer hinduistischen Philosophie, wachrütteln quasi und sagen nein und wusch und dann mit der Faust auf den Tisch hauen. Ja. Genau, und für mich war das natürlich, warum mache ich das Ganze? Für mich war das schon mal die Versöhnung quasi mit der Psychologin oder überhaupt mit der ganzen westlichen Psychologie, die ja gerade daran arbeitet, das Ich zu stärken und zu fördern, ein gesundes Ich zu erstellen. Und damit passt es wieder zusammen, wenn man sagt, jawohl, es gibt ein Ich, es ist wichtig, sich darum zu kümmern, um dieses Ich. Allerdings ist es eben auch so, dass das Ich eben sich verändert und damit eng zusammen, dass es eben von vielen Einflüssen abhängig ist. Und diese Einflüsse, die können natürlich heilsam sein oder eben unheilsam. Jo. Dann würde ich gerne noch meine Glocke hören. Ja, dann kommen wir zu meiner zweiten Schatzkiste, die ich mitgebracht habe. Das ist dieses Buch von Thay, Aus Angst wird Mut. Ja, also das war für mich so ein richtiger Augenöffner, wie ich in dieser Schatzkiste gewühlt habe. Es ist vielleicht durchaus, kann man sagen, eins der schwierigsten Bücher von Thay, aber durchaus auch eins der wertvollsten. Und ich muss auch zugeben, das Kapitel über Manas, das habe ich zweimal lesen müssen, bevor ich einmal so halbwegs verstanden habe, was gemeint ist. Ich fürchte auch erschwerend kommt ein bisschen dazu die Übersetzung. Es werden teilweise Begriffe, es werden verschiedene Begriffe für das gleiche Thema verwandt und das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Ja, aber ich habe da trotzdem ein bisschen gesucht danach und gewühlt und tolle Sachen gefunden. Und weil ich so gern male und grafische Dinge darstelle, habe ich das auch in Form von so einem Schaubild habe ich das zusammengefasst. Und das würde ich euch jetzt gern rumgeben. Kannst du das vielleicht weitergeben im Außenkreis, dass man den einen Stapel rumgibt? Und kannst du das im Innenkreis rumgeben? Ja, und der Zusammenhang ist jetzt so, dass der erste Teil, den ich jetzt gerade erzählt habe, das war die Frage, gibt es überhaupt ein Ich? Also lohnt es sich überhaupt weiterzumachen? Und die zweite Frage ist dann eben, ja, wenn es ein Ich gibt, wie funktioniert dieses Ich? Ich habe da auch mal bei einer Psychotherapeutin aus unserer Sangha nachgefragt, was man denn so im Psychologiestudium lernt über Ich oder über das Ego. Und da hat sie schon mal gesagt, der Begriff Ego, der kommt also im Studium gar nicht vor. Eckhart Tolle, der sagt da sehr viel dazu, da kommen wir dann auch ein bisschen drauf. Aber so im Psychologiestudium, Fehlanzeige. Aber ich natürlich sehr wohl in dem Sinne, wie ich gerade gesagt habe, ein gesundes Ich mit diversen heilsamen Eigenschaften. Aber ich möchte mich jetzt hier beschränken auf das Thema, wie Tides beschreibt. Und ja, dazu das Schaubild. Dankeschön. Ja, anfangen tut das Bild quasi in der Mitte. Und wer schon mal auf dem Thai-Retreat war, hat sicher Thai auch schon gesehen, wenn er den Geist aufmalt und er fängt dann immer an mit dem Kreis. Und dann macht er so eine geschwungene Linie rein und unten kommen dann die Tupfen. Dann sagt er, unten das ist das Speicherbewusstsein. Und in dem Speicherbewusstsein sind eben die Samen. Und ja, einer dieser Samen, der in dem Buch Verblendung genannt wird, das ist dieser rötliche links unten, der ist dann Ursprung für das Manas. Und das Interessante ist eben, dass das Bewusstsein nach diesem Modell aus drei Bestandteilen besteht. Das eine ist unten das Speicherbewusstsein, oben das wird Geistbewusstsein genannt. Das ist quasi das, wenn man sich etwas bewusst ist und da kommt ein Bild in einem hoch, das ist dann gemeint quasi mit dem oberen, mit diesem Geistbewusstsein. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum Thai die Linie so geschwungen macht. Der hätte doch auch einfach so einen geraden Strich machen können. Und meine Vermutung ist, dass eben genau er das im Hinterkopf hat, dass diese geschwungene Linie eben auch was darstellt. Und das wird eben hier als Manas bezeichnet. Und da möchte ich auch gern bei dem Fachwort bleiben und gar nicht versuchen, das zu übersetzen. Weil egal, ob man jetzt versucht, da Ich oder Ego oder Selbst oder da irgendwelche so Begriffe zu nehmen, man kommt sofort wieder in eine falsche Schublade rein, weil es trifft keinen dieser ganzen Begriffe. Interessanter ist einfach, wenn man ja erklärt oder sich anschaut, wie es da in dem Buch zu lesen ist, wie das entsteht und welche Funktionen das es hat. Und entstehen tut es einmal, wie schon gesagt, eben aus diesen Samen, wie es genannt wird, Verblendung. Unwissenheit wird es auch manchmal genannt. Da entsteht das Manas. Das Manas selber wiederum, und das macht es so wichtig, ist dann die Basis für das Geistbewusstsein. Also man kann sagen, ohne Manas gäbe es auch dann das Geistbewusstsein gar nicht. Und da sieht man schon, das ist schon mal der erste Grund, warum man nicht einfach sagen kann, das Manas muss ich loshaben und weg damit, das macht nur Schwierigkeiten. Man braucht es sehr wohl, weil das die Basis ist für das Geistbewusstsein. Dann ist natürlich schon der Haken an der Geschichte, an diesen Manas, das hat eine ganz wesentliche Eigenschaft und das habe ich angedeutet durch diesen rosaroten Pfeil, der so rübergeht. Das Manas entsteht aus der Verblendung. und sucht sich dann einen anderen Samen im Speicherbewusstsein. Und das ist rechts oben dieser blaue. Da gibt es auch verschiedene Begriffe für diesen Samen. Ich fand als treffendsten den Begriff wahrnehmendes Subjekt. Und wahrnehmendes Subjekt kann man sich am ehesten auch vorstellen. Also wenn ihr quasi jetzt eure Ohren spitzt und meinen Worten lauscht, dann gibt es bei euch allen irgendwo so ein wahrnehmendes Subjekt, das merkt, ich höre jetzt dem Vortrag zu. Oder auch wenn man auch zum Fenster rausschaut und den blauen Himmel genießt. Wenn man nicht ganz so Gedanken verloren ist, irgendwo gibt es da was, das sagt, ja, ich erkenne das jetzt. Und das ist hier gemeint mit wahrnehmendes Subjekt. Und Manas hat jetzt leider die Eigenschaft, der stürzt sich auf diesen Samen und umklammert den Samen ganz fest und ist so richtig verliebt in ihn, schreibt Thay auch. Und er hat auch ein schönes Bild, er sagt, es ist wie ein kleines Kind sich an den Rockzipfel von seiner Mama hängt. Und er packt den Rockzipfel und Mama, Mama, und rennt der Mama überall hin und her und die kann sich gar nicht mehr richtig bewegen, weil das kleine Kind da immer am Rockzipfel hängt. Und leider passiert das auch in unserem Geist, zumindest bei vielen oder bei den meisten Menschen, dass das Manas da so zugreift und natürlich den Geist behindert. Ja, dann gibt es auch an verschiedenen Stellen auch eine Aufzählung davon, ja, dieser ganzen unheilsamen Dinge dann, die das zur Folge hat. Und die habe ich im rechten Bereich einmal so die wichtigsten aufgezählt. Basis ist vielleicht, und das würde ich eher als neutral einstufen, dass das Manas hat die Eigenschaft des Wertenden unterscheiden. Also Manas kann unterscheiden, kann auch werten und ja, der Name passt ganz gut, das ist durchaus ein zweischneidiges Schwert. Als negativer Aspekt ist es dann, wenn es quasi übertrieben ist und negativ. Also wenn irgendein Mensch zur Tür reinkommt, den man noch nie gesehen hat, und dann sagt man, ach, wie kommt denn der daher? Und wie der angezogen ist? Und wie der schon redet? Und so laut? Und um Gottes Willen. Und schon ist die Schublade da. Da gab es auch schon einmal einen schönen Vortrag von Madeleine dazu, aber das ist sicher eben schon gegangen, der das gleich dann eben so in die negative Schublade schiebt. Und da kann es so viele Sachen geben, egal ob es regnet draußen und Mist, schon wieder so ein schlechtes Wetter, ich wollte doch so gerne. Und unheilsam ist es natürlich, gerade wenn es zu viel wird, wenn das einen den ganzen Tag so runterzieht, in dem Moment ist es unheilsam. Andererseits, und es ist dann auf der anderen Seite, auf der linken Seite, unter heilsame Aspekte, ist es durchaus zum Beispiel bei Nahrung, also so aus der Urzeit des Menschen, dass er unterscheiden konnte, welche Nahrung ist für ihn heilsam und welche unheilsam. Aber auch für den modernen Menschen, sage ich mal, wenn er im Supermarkt ist und da die Kekse neben der Avocado liegen und man hat eher mit Übergewicht zu kämpfen, ist es durchaus positiv zu unterscheiden und sagen, das eine ist für mich im Moment eher unheilsam und die Avocado wäre da vielleicht eher heilsam. Ja, also das ist eine wichtige Eigenschaft von Manas, die zweischneidig ist. Aber dann gibt es noch eine Reihe andere Eigenschaften. Eine ist zum Beispiel das Anhaften, das krampfhafte und schmerzhafte Anhaften. Egal, ob es das Kleinkind ist, dem man ein Spielzeug wegnimmt und der dann schreit. Oder auch wir, wenn wir unseren Arbeitsplatz verlieren, wenn sich die Ehefrau scheiden lässt von uns. Vielleicht auch, wenn die Kinder außer Haus gehen, weil sie erwachsen sind und man möchte sie gern bei sich behalten. Also da gibt es auch tausende Beispiele dafür. Und es entsteht halt Leiden dadurch. Wir haften an, aber die Trennung passiert irgendwann einmal. auch natürlich liebe Menschen, die wir gehen lassen müssen. Ja, das Gegenteil ist genauso schädlich, ist das Ablehnen, Dinge, die wir nicht haben wollen. Wenn wir mit Grippe im Bett liegen, wie ich vor 2 Wochen zweimal gehabt habe, oder wenn der Hals immer noch nicht besser wird, darum muss ich jetzt hin und wieder meine Trinkpause einlegen. Ja, das würde ich gern loshaben und das lehne ich ab. Es hilft aber leider, das ganze Ableben hilft meinem Hals nicht. Besser ist, wenn ich mich liebevoll um ihn kümmere, vielleicht noch mal ein Schlückchen Wasser nehme, noch eine Glocke nehme. Ja, dann gibt es noch eine unheilsame Eigenschaft von Manas. Es will immer mehr. Das ist die Gier. Und da habe ich auch seit vielen Jahren zu kämpfen damit, ja eben mit dem Körpergewicht. Wenn ich einmal anfange, so gute Kekse zu essen und auch wenn sie vegan sind und wenn sie noch so lecker schmecken, aber es bleibt nicht beim ersten und einzigen. Dann will ich noch ein und noch ein und dann noch ein. Und das Schlimmste, wenn ich daheim bin und habe die ganze Packung für mich allein, dann ist es schwierig, da die Grenze zu finden. Meistens erst, wenn die Packung leer ist. Aber hier ist es besser, da helft ihr mir dabei. Bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Ja, will immer mehr. Die Eigenschaft, die gibt es auch ganz viel. Uns ist auch sogar bei unserer Gesellschaft, also auch das Wirtschaften, aber auch so Dinge schon wie der Zins. Ja, das ist auch so ein Thema, man will immer mehr Geld haben zum Beispiel. Ja, das ist auch ein Thema für sich. Ja, und Eckhart Tolle weist da noch auf einen Aspekt hin, das ist die Identifikation. Und den möchte ich hier auch mal so reinschieben, weil das recht gut passt. Das Manas identifiziert sich mit allen möglichen und sagt, das bin ich. Also das geht los mit Gedanken oder Meinungen, dass er sagt, das ist meine Meinung, ich habe diese Meinung. Und wenn einer eine andere Meinung hat, dann fühlt er sich angegriffen. Der greift mich an, jetzt muss ich mich verteidigen, weil meine Meinung ist richtig und deine Meinung ist falsch. Dann identifiziert sich es eben auch mit Dingen, mit Besitz. Ob das jetzt mein tolles Handy ist oder mein Auto oder was auch immer, das ist meins. Und wehe dann, wenn ich es verliere, wenn es mir gestohlen wird oder wenn es kaputt geht, wenn ich das Auto an den Baum fahre, um Gottes Willen. Also der Schaden ist oft schon groß genug, aber meistens kommt auch noch dieser Schmerz dazu, wenn man sich ja so verletzt fühlt in seiner Identifikation mit dem Ding. Ja, und kann sich aber durchaus auch identifizieren, so sagt Eckhart Tolle auch, mit Verletzungen aus der Vergangenheit. Oder durchaus auch sogar mit so chronischen Krankheiten. Also Thay hat auch an anderer Stelle, meine ich, auch schon so ein Beispiel gebracht von Menschen, die sehr lange, sehr chronisch krank werden. Und dass sie sich direkt, ja, ich bin der Kranke eben, damit auch identifizieren. Und Eckhart Tolle legt dann großes Gewicht drauf, das aufzudecken und sich möglichst befreien davon. Weil man kann nur wirklich gesund werden, wenn man das erkennt und sich davon lösen kann. Ja, das waren jetzt so die unheilsamen Aspekte vom Manas. Dann natürlich gibt es auch sehr, sehr heilsame, wichtige Dinge. Kommen wir wieder zurück auch zu Thay. Übrigens die kleinen Ziffern da immer so rechts daneben, die beziehen sich dann auf die Seite, wo man dazu was in dem Buch nachlesen kann. Das war einmal für mich selber so eine Stütze, weil ich immer wieder so hin und her gesprungen bin und da was aufgesammelt und hier und dann nochmal nachlesen. Aber auch, wenn ihr euch vielleicht tiefer interessiert dafür und da einsteigen wollt, da kann man dann nachlesen drüber. Ja, und der erste heilsame Aspekt ist eben Überlebensreflex, nennt es Thay dort. Ist sogar an zwei Stellen ist es beschrieben. Und ja, häufig wird es so beschrieben mit unserer Vergangenheit aus der Ursteinzeit, wenn der berühmte Säbelzahntiger, wenn der so durch den Wald schleicht und man sieht irgendwo so dieses gestreifte Fell von ihm und diese Beißerchen, da sollte man nicht sagen, ui, was für ein schönes Tier, möchte ich näher anschauen, sondern sollte man besser, so hat es der Steinzeitmensch gelernt damals, schnell wegrennen. Aber ich habe mir so gedacht, gerade ich fahre zweimal die Woche auf der Nürnberger Autobahn Richtung Manching, da ist der genauso überlebenswichtig, dieser Überlebensreflex. Wenn ich da so auf der Autobahn fahre mit 130 und vor mir schert ein Lastwagen raus und überholt da, also da darf ich nicht groß dreimal ein- und ausatmen und erst einmal das Geistbewusstsein bemühen, da muss zack gehen und auf die Bremse drauf. Und Thay weist eben darauf hin, auch das ist eine Eigenschaft von Manas. Und wieder ein Grund, nicht pauschal zu sagen, Manas ist schlecht, ich will es loshaben, sondern oh, überlebensnotwendig, des Manas. Ja, ganz allgemein habe ich hier noch geschrieben, dass es eben unterscheiden kann zwischen Gefahr und Nahrung, also überhaupt. Und dann der nächste Punkt, da gehört noch ein Strich davor, auch eine Eigenschaft von Manas ist überhaupt Tatkraft. Also, dass man sich wirklich aufmacht und sagt, jetzt packe ich was an, dass man auch diesen inneren Antrieb hat in gewisser Weise. Kann natürlich auch, wenn es zu viel ist, auch wieder schädlich sein. Aber dass es ihn überhaupt einmal gibt, ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön. Ich habe auch Thay immer wieder so bewundert und mich damals gefragt, wie ich noch der Meinung war, dass man kein Ich haben sollte, dachte ich mir, wie kann der ohne Ich so viel in die Wege leiten? Der hat so viele Bücher geschrieben, der hat so viele Kloster gegründet und gerade wie er dieses Riesenhaus da gekauft hat in Waldbröl und gesagt hat, ich baue da jetzt ein Institut da draus und das wird eine tolle Sache. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie kann man nur? Und jetzt sehe ich das so, ja, das ist genau dieses Manas, dieser Aspekt der Tatkraft in ihm, der da sein ganzes Leben ganz stark war und ja, unheimlich viel Gutes bewirkt hat. Ja, und zwei so Eigenschaften, die ich jetzt da noch ergänzt habe, ist einmal, dass das Manas durchaus auch lernen kann durch Erfahrung. Also Erfahrung ist durchaus auch ein Vorgang, dass quasi Dinge in diesem Speicherbewusstsein abgelegt werden. Das nennen wir eben Erfahrung. Und daraus zu lernen, ist durchaus auch fürs Überleben sehr wichtig, aber auch ja, generell eine sehr, sehr wichtige und heilsame Sache. Ja, und bei meiner Suche auf diesen therapeutischen Seiten und psychotherapeutischen Seiten und auch die aus unserer Sangha hat mir gesagt, es gibt viele, viele Ich-Eigenschaften, die ganz wichtig sind und eine davon, habe ich hier mal aufgeführt, ist eben Selbstvertrauen. Und das war auch was ich einmal an Thay so geschätzt habe. Wenn er so eingeladen wird und gefragt wird, magst du nicht mal eine Amerika-Tournee machen und wir tun hier Säle mit tausenden Leuten reservieren für dich, da muss man auch erst einmal den Mumm haben und sagen, ja, mach mal. Und auch natürlich im kleinen Maßstab, wie Thomas mich gefragt hat, magst du einen Vortrag halten, braucht es auch bei mir drin ein gewisses Selbstvertrauen, dass ich sage, ja, ich mach's. Genauso gut hätte ich auch sagen können, na, um Gottes Willen und wer weiß, was da passiert. Also auch hier ist das ein gesundes Selbstvertrauen, sage ich mal, sehr, sehr hilfreich. Ja, dann würde ich gern noch mal die Glocke hören, bevor wir dann zu dem Tüpfelchen auf dem i kommen. Ja, und das Tüpfelchen ist jetzt oben dieser ganz große orangene Balken und ist euch bestimmt kein Unbekannter, unsere wohlbekannte und geliebte Achtsamkeit. Achtsamkeit hat eben zwei ganz interessante Eigenschaften, dass sie einerseits die unheilsamen Aspekte schwächen kann und gleichzeitig aber auch die heilsamen stärken kann. Und da möchte ich jetzt auch einen kurzen Abschnitt von Thay vorlesen, da hat er das recht schön beschrieben. Die wichtigste Aufgabe des Geistbewusstseins ist es, das Licht der Achtsamkeit auf Manas sowie die Samen in unserem Speicherbewusstsein zu richten, damit wir sie erkennen können. Wenn unser Geistbewusstsein diese Samen beleuchtet, sie mit Achtsamkeit tief berührt, wird die Verblendung davon durchdrungen und kann transformiert werden. Solange Verblendung vom Licht der Achtsamkeit beschienen wird, kann sie weniger leicht als unheilsame Handlungen von Körper, Sprache und Geist manifestiert werden. Verblendung funktioniert in Dunkelheit, aber nicht in Licht. Sobald die Unwissenheit verwandelt ist, ist auch Manas transformiert. Also Thay verwendet hier auch diesen Begriff, wo er öfters verwendet, transformieren. Er sagt also nicht ausrotten oder wegwerfen, sondern wie an vielen Stellen transformieren, mit Achtsamkeit beachten, umarmen, sagt er auch so gern, dann transformiert sich das. Und im nächsten hat er das noch ein bisschen genauer beschrieben. Wenn wir achtsames Atmen oder Gehen üben und so die Energie der Achtsamkeit in uns stärken, gießen wir den Samen der Achtsamkeit, der bereits in unserem Speicherbewusstsein vorhanden ist. Berührt die Achtsamkeit positive Samen, hilft sie ihnen, sich zu entwickeln und sich immer deutlicher zu enthüllen. Berührt sie negative Samen, hilft sie ihnen, sich zu verwandeln. Ja, und Thay hat auch gern das Bild von einem Gärtner hier verwendet. Er sagt, das Geistbewusstsein ist sowas wie der Gärtner und unten die Erde und die Samen da drin, das ist wie unser Speicherbewusstsein. Und der Gärtner schaut natürlich auch, dass er möglichst auf den Beeten gießt und nicht am Rand, wo die Brennnessel wachsen oder so. Das ist quasi auch das selektive Gießen, nennt Thay das auch gern. Ja, und für mich war das auch so ein Augenöffner, quasi warum Thay gar so einen großen Wert auf das Thema Achtsamkeit legt, ist eben, weil man hier sieht, das ist so ein Universalwerkzeug und quasi erstmal Achtsamkeit drauf und dann gut ist. Egal, ob man auf die unheilsamen Dinge achtsam ist, dann werden die schwächer. Aber auch wenn auf was Heilsames, was Schönes, wenn man Achtsamkeit drauf gibt, dann tut sich das auch schöner entwickeln. Ja, da werden wir sicher heute dann auch noch viel Gelegenheit haben, sei es beim Essen bei unserem tollen Buffet, das dürfen wir also durchaus auch genießen und auch bewusst genießen, dass der Genuss so richtig gesteigert wird. Trotzdem natürlich immer das Manas im Hinterkopf behalten, also nicht zu viel, wenn man so Gewichtsprobleme hat. Oder natürlich auch die Speisen auswählen, also auch zum Thema unterscheidendes Gewahrsein. Da ist Manas wichtig. Wir haben jetzt wieder das, wie schon ein paar Mal, ja, mit diesen Zettelchen, wo es nicht nur heißt vegan oder nicht vegan, sondern wo wir gebeten sind, die Hauptzutaten draufschreiben, dass jeder, der gegen irgendwas eine Allergie hat, auswählen kann und sagt, ich nehme das, was gut für mich ist. Also hier gleich gelebte Praxis Manas umsetzen. Jo. Genau. Ja, dann hören wir noch einmal die Glocke, bevor wir dann zum letzten Teil kommen. Das ist jetzt hier meine letzte Schatzkiste. Wunderschönes Buch von Thay, eine Gedichtsammlung. Nenne mich bei meinen wahren Namen. Und da gibt es so viele tolle und inspirierende Gedichte, aber eins natürlich, das darf nicht fehlen und das habe ich mir für heute rausgesucht. Und habe mir auch einmal vor einiger Zeit schon, habe das so ein bisschen gestaltet in der Grafik. Ich muss hier mal auflegen. Da gibt es ja einen Abschnitt. Das muss ich selber gerade einmal springen. Aber ich lese das Ganze. Ja, das heißt, im Rahmen der Zeit möchte ich das ganze Gedicht heute nicht vorlesen. Das können wir vielleicht auch ein anderes Mal machen. Oder also das Buch kann ich jedem empfehlen. Also das kann man auch käuflich erwerben. Aber die zwei wichtigsten Teile von dem Gedicht, die habe ich hier mal zusammengefasst auf dem Bild. Jetzt tue ich mal spicken. Ich bin die Eintagsfliege, die an der Wasseroberfläche des Flusses schlüpft. Und ich bin auch der Vogel, der herabstürzt, um sie zu schnappen. Ja, da taucht jetzt auch das Wort Ich auf. Aber jetzt plötzlich in einem ganz anderen Zusammenhang. Und das macht es daher auch so interessant, weil es heißt, dieses Ich, das hat auch durchaus zwei vollkommene Dimensionen, könnte man es auch nennen. Das eine ist wie Jack Kornfield es nennt, es ist der persönliche Aspekt, das haben wir jetzt gerade gehört über Manas, das ist das, was in der einzelnen Person innen vorgeht. Aber dann gibt es auch das, was sehr häufig im Zen erwähnt wird, im Buddhismus und auch in diesen wunderschönen Gedichten, dass das Ich viel größer ist, wie dieses kleine Ich, wie es auch manchmal genannt wird. Und ja, Thay weitet es hier sehr stark aus. In seinem Vortrag hat er auch zum Beispiel vor 2 Jahren in Waldbröl, hat er auch das Beispiel mit der Wolke gebracht, das er so gerne bringt. Und er sagt, wenn er eine Wolke sieht, dann tut er ihr zuwinken und sagt, hello me. Er sagt, hallo ich. Weil er sieht sich auch in der Wolke. Er weiß, das Wasser, die Flüssigkeit, die in seinem Körper ist, die war irgendwann einmal in einer Wolke. Und die hat sich verwandelt, bis sie zu ihm geworden ist. Und irgendwann einmal, wenn dieses Wasser, wenn man entweder auf die Toilette geht oder wie er damals gesagt hat, man kann auch in den Wald gehen, dann geht's schneller, wird aus dieser Wolke, wird aus dieser Flüssigkeit wieder eine Wolke. Ja, Edith und ich, wir sagen seitdem, wir gehen zum Wolken machen. Ja. Ja. Und hier betont er eben, Wolke ist ja noch was Neutrales, aber wenn man sagt, die Eintagsfliege, die so gerade geschlüpft ist und man hat so ein bisschen Mitleid mit dieser Eintagsfliege, ach süß, gell? Und dann kommt der Vogel und stürzt sie herab und tut sie fressen. Und da ist man erst einmal geneigt, in dem Moment zu sagen, ach der böse Vogel, wie kann der nur? Ich bin die Eintagsfliege, man identifiziert sich damit. Und jetzt frisst er mich, böser Vogel. Aber Thay fasst es Ich eben weiter und sagt, ich bin auch der Vogel, der hungrig ist, der vielleicht ein Nest von hungrigen Kindern zu füttern hat, Und der jubelt und sagt, juhu, da ist eine Fliege, endlich wieder Frühstück. Auf zum Buffet. Ja, und Tai sieht eben beides drin. Und für mich war in der letzten Zeit eben gerade dieser Aspekt auch hilfreich, nach diesen Attentaten von Paris. Und da habe ich so ganz interessiert, habe ich da Nachrichten angehört im Radio. Und da kam so ein Interview nach dem anderen und eine Stellungnahme. Und die waren alle so voller Aggression und voller Angstmache, sage ich mal, wo die Angst betont wird. Da kommen die Terroristen, kommen rüber und wir sind bedroht und wir müssen uns wehren. Und wir müssen irgendwo Bomben abwerfen, damit das verbessert wird. Und dann haben andere wieder gesagt, naja, da wird es noch schlimmer, da kommen noch mehr. Und dann habe ich direkt im Auto bin ich da gesessen, das spüre ich heute noch, habe ich gemerkt, wie sich da mein Herz so immer weiter zusammengekrampft hat, um Gottes Willen da eine Riesenbedrohung. Und es ist genährt worden, ein Interview nach dem anderen, alle in die gleiche Richtung. Und irgendwann ist mir dann eben auch dieses Gedicht von Tai wieder in den Sinn gekommen. Und ich habe dann gespürt und habe mal versucht, ich bin immer so ein Experimentator, ich habe mal Physik gemacht in der Schule. Jetzt probiere ich mal, wie ist es, das Gedicht drauf anwenden. Wenn ich sage, ich bin auch der Terrorist. Also nicht nur der Vogel, der so eine Fliege, ja okay. Ich bin auch der Terrorist, der Bomben wirft, der Menschen tötet. Und habe tatsächlich gemerkt, mit dieser Vorstellung, wie ich mir das innerlich gesagt habe, ist mein Herz, diese Verklemmung, die hat sich aufgeweitet. Wie ich gemerkt habe, da ist keine Trennung mehr da. Und tatsächlich dieses bedrohte, enge Gefühl ist leichter geworden. Also quasi Anwendung eines Gedichtes zum heilsamen Sein, kann man sagen. Ja, und dann gibt es noch einen zweiten ganz tollen Satz in dem Gedicht, also wunderschön. Bitte nenne mich bei meinen wahren Namen, damit ich all mein Weinen und Lachen zugleich hören kann, damit ich sehe, dass meine Freude und mein Schmerz eins sind. Ja, und das interpretiere ich so, und so hat es mir auch gerade damals in dem Beispiel geholfen. Ich habe durchaus den Schmerz wahrgenommen. Die Menschen, die da umgekommen sind in Paris und auch die vielen Menschen, die Angst gehabt haben, weil die Angst, die geht ja noch viel, viel weiter. Ich habe die Menschen gespürt, ich habe den Schmerz in mir selber gespürt. Ich habe aber auch die Freude gespürt in mir. Und habe auch gesehen, wir dürfen die Freude auch zulassen. Die darf da sein. Und es ist auch bei uns in der Sangha immer wieder mal angesprochen worden, ja, bei all diesem Unglück in der Welt, darf ich mich überhaupt freuen? Wir gehen an das Buffet und freuen uns, dass es so schönes Essen gibt und schauen, auch ist das ja vegan. Und 1 Milliarde Menschen sind am Hungern auf dieser Welt. Und Tai legt uns hier sehr wohl nahe, ja, wir dürfen und wir sollen sogar. Weil wenn wir nur die schlechten Nachrichten hören und uns nur alles vor Augen führen, was alles so schlecht ist, dann zieht uns das so runter und wir sind überhaupt nicht mehr überlebensfähig. Und damit das Leben lebenswert ist, ist es ganz, ganz wichtig, erlaubt und sogar erwünscht, dass wir uns freuen. Wir können uns freuen, dass wir hier zusammen sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Über das Wetter, über das Essen, über meinen Vortrag, über euer Zuhören, über alles dürfen wir uns freuen. Ja, und abschließen möchte ich mit einem Satz hier von Jack Kornfield. Den habe ich vor kurzem gehört, da höre ich ein Hörbuch von ihm, Das Weiße Herz. Ich habe das auch mal in so einer Grafik ein bisschen zusammengefasst. Ich zeige es hier von so ein bisschen rum, das also Jack Kornfield, wer den erkennt. Ich habe den anfangs nur gehört und er hat so eine jugendliche Stimme. ich dachte immer, das wäre so ein ganz junger Bursche, so vielleicht so ein 18-Jähriger oder so, gell? Aber ja, also er hat auch schon graue Haare, sagen wir so. Ja. Ja, und er hat hier einen Satz gesagt, den fand ich so toll als Zusammenfassung von dem Ganzen. Wir haben also jetzt gehört, gibt es überhaupt ein Ich? Und wir haben die Unterscheidung Atman und Ich. Und ich behaupte jetzt mal, jawohl, es gibt ein Ich. Also es gibt ein Ich, dann das Ich hat zwei Dimensionen. Das hat diesen Manas-Aspekt oder wahrnehmendes Subjekt, kann man auch sagen. In mir drin, in jedem Einzelnen von euch drin. Und es gibt aber auch diesen ganz großen Aspekt, diesen ich bin die Wolke, ich bin die Fliege, ich bin die Welt, ich bin das ganze Universum. Ja, und Jack Kornfield schreibt hier, unser Leben hat sowohl eine universelle als auch eine persönliche Dimension. Beide müssen respektiert werden, wenn wir frei und glücklich sein wollen. Ja, das war für mich selber sehr wichtig und ich hoffe, euch kann das auch immer wieder eine Hilfe sein. Wenn man sich hier so durchwühlt durch diese Sachen und also wie ich die Gedichte gelesen habe, da schwelge ich auch so, ich bin alles, ich bin die Wolke und wunderbar, ich bin der Mond und herrlich und ganz toll. Oder auch wenn ich in Hohenau war, eine Woche, dann wow. Aber andererseits gibt es halt auch die anderen Dinge, Mana, Selbstvertrauen und Ich-Wirksamkeit und was alles gibt. Oder wenn ich mal den Zeh anhaue, dann bin ich schnell wieder drunten von dieser großen Wolke, dann gilt es sich um den Zeh zu kümmern. Ja, und genauso ist es. Also beides ist wichtig. Und vielleicht ist interessant, das möchte ich euch noch so als Tipp quasi mitzugeben, was ich auch mal gehört habe, wie es darum ging, diese Zen-Meister, die scheinen sich manchmal zu widersprechen. Manchmal sagen sie, ja, ich und reden auf das eine, in die eine Richtung und manchmal, alles ist eins und global intergalaktisch. Und da habe ich mal wo dieses Bild gehört. Das ist, wie wenn jemand im Nebel auf einen engen Steg geht und hinter ihm steht jemand, der ein bisschen mehr sieht und der ihm den Weg weisen möchte. Und wenn der eine ein bisschen zu weit links geht und droht so links am Steg runter zu purzeln, dann sagt er, halt, geh ein bisschen weiter rechts. Und wenn er dann zu weit auf die rechte Seite rüber geht, dann sagt er, geh ein bisschen weiter links. Und wenn man dann sagt, hey du Zen-Meister, einmal sagst du links, einmal rechts, du widersprichst dich, ja, dann kann eben das auch wieder der Schlüssel sein. Es kommt halt immer darauf an, auf den Zusammenhang, in dem das gesagt wird, was der Lehrer gerade damit ausdrücken will. Und damit kann man das hoffentlich besser verstehen. Ja, damit möchte ich jetzt mit dem Vortrag schließen. Wir hören drei Klänge der Glocke und singen dann aber noch ein kurzes Lied zusammen.